Ja, von meiner Seite auch einen fröhlichen guten Morgen. Der Saal hat sich jetzt dann nochmal richtig schön gefüllt. Einzug in Jerusalem ist Thema des ersten Advents. Der König kommt, Vorbereitung ist angesagt. Eine Stadt schmückt sich und putzt sich heraus. Alles soll festlich vorbereitet sein, wenn der König kommt. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit. Advent, Zeit des Wartens und der Vorbereitung. Das hatten wir gestern Abend. Darüber haben wir gestern Abend anhand von Psalm 24 nachgedacht. Heute ein anderer Akzent, der ebenfalls noch zum ersten Advent gehört. Ein Abschnitt aus dem Römerbrief als Adventstext. So sieht ein Leben in der Erwartung des Königs aus. Ein Leben im Licht des kommenden Tages. Ein Leben im Advent. Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern. So haben wir eben gesungen. Eigentlich selbstverständlich. Je länger die Nacht dauert, umso näher ist der Tag. Aber das kann lange dauern. Jeder und jede, der schon einmal eine Nacht lang wachgelegen ist, weiß, wie lange das dauern kann. Es ist schon lange Nacht. Nacht in dieser Welt. Nacht im Leben vieler Menschen. Aber das ist nicht Anlass zu trauriger Verzagtheit, sondern zu freudiger Hoffnung. Der Tag ist nicht mehr fern. Wir gehen dem Kommen des Herrn entgegen. Advent. Jochen Klepper hat in seinem Lied Gedanken aus dem Neuen Testament übernommen. Sein Lied wächst geradezu aus einem Vers des Römerbriefs heraus. Wir werden uns dem Abschnitt zuwenden, der hinter diesem Lied steht, und am Ende nochmals auf das Lied von Jochen Klepper schauen. Ein Ausleger nennt diesen Abschnitt, Römer 13, 8 bis 14, den adventlichsten aller Texte aus den Briefen des Neuen Testaments. Worte, die wachrütteln, wachrütteln zu einem Leben im Licht des kommenden Tages. Ich lese Römer 13, 8 bis 14 nach der Luther-Übersetzung. Seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Denn was da gesagt ist, 2. Mose 20, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und was da sonst an Geboten ist, das wird in diesem Wort zusammengefasst. Du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Und das tut, weil ihr die Zeit erkannt habt, dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf. Denn unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist nahe herbeigekommen. So lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns ehrbar leben wie am Tage, nicht in Fressen und Saufen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Hader und Neid, sondern zieht an den Herrn Jesus Christus und sorgt für den Leib nicht so, dass ihr den Begierden verfallt. Leben in der Liebe zu den Versen 8 bis 10. Der Abschnitt, den wir eben gehört haben, steht im Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Rom. Paulus stellt in diesem Brief das Evangelium, das ihm anvertraut ist, vor und damit sich selber und seine Botschaft, seinen Auftrag, seine Sendung als Apostel. Thema des Römerbriefs ist dabei Gottes Gerechtigkeit, Gottes heilschaffende Macht, Gottes Heil in Jesus Christus angesichts der Schuldverfallenheit aller Menschen. Ausführlich in Römer 1 bis 8. Gottes Heil, das auch Israel einschließt. Die Kapitel 9 bis 11 im Römerbrief. Ab Kapitel 12 geht es dann um die Frage, wie das Leben der Gemeinde im Zeichen der Gottesgerechtigkeit aussehen kann und soll. Gottes heilschaffende Macht, Gottes Gerechtigkeit, die das Leben von Menschen verändert. Das wirkt sich aus, das wird erfahrbar. Paulus schreibt über das Zusammenleben in der Gemeinde, über das Verhalten gegenüber staatlichen Behörden. Und dann kommt er auf ein zentrales Thema im Leben von Christen zu sprechen, auf die Liebe. Seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr einander liebt, denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Seid niemand etwas schuldig. Das ist hier nicht die Aufforderung, keine Schulden zu machen. Das war in der Antike eh kein großes Thema. Denn Schulden zu machen war damals ein großes Risiko. Es wurden hohe Zinsen verlangt und Außenstände wurden mit rigorosen Maßnahmen eingetrieben. Die Liebe ist eine andere Art von Schuld. Es ist eine Bringschuld. Gott hat jeden und jede von uns unendlich lieb. So sehr, dass er Jesus gesandt hat. Jeder und jede von uns ist Empfänger der Liebe Gottes. Empfänger, aber nicht Endverbraucher. Wir haben Gottes Liebe von ihm empfangen, um sie weiterzugeben. Das ist unsere Bringschuld anderen gegenüber, die von Gott empfangene Liebe weiterzugeben. Das Thema des Schuldnerseins, der Bringschuld, verwendet Paulus auch an anderer Stelle im Römerbrief, nämlich gleich am Anfang. Griechen und Nichtgriechen, Weisen und Nichtweisen, bin ich es schuldig? Römer 1, Vers 13. Was ist er schuldig? Das Evangelium zu predigen, damit daraus Frucht wächst. Paulus ist ein Schuldner. Nicht, weil er Schulden gemacht hat, sondern weil Gott ihm das Evangelium anvertraut hat. Er hat es bekommen, um es weiterzugeben. Das ist seine Schuld. Seine Bringschuld. Hier bezeichnet nun Paulus die Liebe als Bringschuld. Die Liebe, mit der man nie zu Ende ist. Wann habe ich genug geliebt? Ein Thema, dem sich schon Jesus zuwendet. Jesus erzählt dazu das Gleichnis vom barmherzigen Samariter, Lukas 10. Dieses Gleichnis zeigt uns, was auch hier gemeint ist. Ein Gesetzeslehrer fragt Jesus, wer ist mein Nächster? Er will einen überschaubaren Rahmen für das Gebot haben. Und vermutlich denkt er beim Nächsten an Menschen in seiner Nachbarschaft, an Menschen im eigenen Volk, an Menschen, die mit ihm den Glauben teilen. Und Jesus? Seine Antwort, das Gleichnis, das er erzählt, sprengt jede Begrenzung. Es geht nicht um die Frage, wie viel Liebe muss ich üben und wann ist es genug? Wann kann ich einen Haken dahinter machen und sagen, Aufgabe erfüllt? Es gibt kein festgelegtes Soll, das irgendwann abgearbeitet würde. Nächstenliebe wird nicht von mir aus definiert, sondern vom anderen. Vom anderen, der meine Hilfe braucht. Vom Nächsten, der unter die Räuber gefallen ist. Mein Nächster ist es, von dem aus die Liebe definiert wird. Was er braucht. Wer ist mein Nächster? Der, der meine Liebe, meine Hilfe braucht. Einander lieben kann deshalb nicht nur heißen, die Brüder und Schwestern lieben. Die auch, und schon das ist nicht immer leicht. Den anderen lieben, den anderen, der meine Hilfe braucht. Den Nächsten, der blutend am Wegrand sitzt, aber auch derjenige, der mein Nachbar ist. Der mit mir im Büro sitzt, Geflüchtete aus der Ukraine. Menschen, die einer anderen Glaubensrichtung angehören. Gottes Liebe kennt keine Grenzen. Im Gegenteil, Gottes Liebe überwindet Grenzen. Und das gilt genauso für die Liebe, die wir weitergeben sollen. Wer das tut, hat das Gesetz erfüllt. Paulus zählt Gebote aus den 10 Geboten auf, genauer gesagt aus der 2. Tafel, diejenigen Gebote, die das Verhalten unter Menschen regeln sollen. Denn dass du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren und was es sonst noch an Geboten gibt, wird in diesem einen Wort zusammengefasst, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das bedeutet nicht, dass die einzelnen Gebote unwichtig oder überflüssig wären. Sie werden vielmehr in einem Wort zusammengefasst, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In der Zumutung der Nächstenliebe werden die einzelnen Gebote gebündelt. Warum? Weil Liebe dem Nächsten nichts Böses tut. wo ich meinem Nächsten mit Liebe begegne, da werde ich nicht Ehe brechen, nicht töten, nicht stehlen, nicht begehren. Die Liebe wird das alles übersteigen und übertrumpfen. Wer so in der Liebe lebt, erfüllt Gottes Gesetz. Also ist die Liebe die Erfüllung des Gesetzes, schreibt Paulus. Darin steckt eine doppelte Akzentsetzung. Einmal heißt es wörtlich übersetzt, die Liebe ist die Fülle des Gesetzes. Das heißt, all das, was das Gesetz fordert, sein ganzer Inhalt, seine ganze Fülle wird im Liebesgebot aufgenommen. Aber das Ganze kann auch eine aktive Bedeutung bekommen. Wo ich von der Liebe geleitet werde, werde ich nicht auf die Idee kommen, meinen Nächsten zu töten, seine Ehe zu brechen, ein falsches Zeugnis gegen ihn zu reden. Liebe ist weit mehr als das du darfst nicht, du sollst nicht. Liebe sucht aktiv das Beste für den anderen. Wir finden das sehr schön in den Erklärungen Martin Luthers zu den 10 Geboten. Ich nehme nur das Beispiel des 5. Gebots, du sollst nicht töten. Das ist nicht schon erfüllt, wenn ich niemand anders umbringe. Da hätten wir es relativ leicht. Nein, Luther geht einen Schritt weiter. Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir unserem Nächsten an seinem Leibe keinen Schaden noch Leid tun. Das ist die negative Seite, was wir nicht tun sollen. Aber Luther fährt fort, sondern ihm helfen und beistehen in allen Nöten. Erst dann, wenn ich meinem Nächsten aktiv helfe, unterstütze, ihm beistehe, dann erfülle ich das Gebot. Und damit sind wir wieder beim barmherzigen Samariter. Wichtig ist nun, dass Paulus hier nicht einen Anforderungskatalog vorlegt nach dem Motto, wenn du 6 von 7 Anforderungen erfüllst, dann bist du ein echter Christ. Es ist umgekehrt. Es geht um Auswirkungen der Liebe Gottes in meinem Leben. Liebe ist nicht als eine geistliche Leistung gemeint. Liebe geschieht in der Kraft des Heiligen Geistes. Die Gebote sind dann nicht Anforderungen, sie dienen der Selbstprüfung. Daran kann ich sehen, ob Gottes Liebe wirklich in meinem Leben bei mir angekommen ist. So angekommen, dass sie nicht bei mir versickert, sondern durch mich hindurch zu meinem Nächsten weitergeleitet wird. Es ist ein adventliches Wachrütteln. Wer Gottes Ja im eigenen Leben erfahren hat, kann auch ein Ja zum anderen finden. Wo ich hier meine Grenzen sehe und merke, sollte ich wach werden. Weil es dann gerade nicht bedeuten sollte, jetzt bemühe ich mich halt in der Adventszeit um ein bisschen mehr Liebe. Der erste Schritt könnte ein ganz anderer sein. Wenn so wenig von mir an Liebe ausgeht, dann ist es zuerst angesagt, dass ich mich neu für Gottes Liebe öffne, dass ich Gottes Liebe in mein Leben strömen lasse. Nochmals, wer Gottes Ja zum eigenen Leben erfahren hat, wird auch ein Ja zum anderen finden. Das Ziel bleibt, dass ich die Bringschuld begleiche, meine Schuld der Liebe gegenüber meinem Nächsten. Gottes Liebe soll nicht bei mir versickern und versanden, sondern weiterströmen. Dazu will ich die Schleusen meines Lebens neu für den nie versiegenden Strom der Liebe Gottes öffnen. Und die 10 Gebote dienen dann, wie gesagt, der Prüfung, wie gut das gelungen ist. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, heißt hier. Ich öffne die Tür meines Lebenshauses für Jesus, lasse den warmen Wind seiner Liebe bei mir einströmen. Davon wird nicht nur mein Leben warm, sondern auch das meines Nächsten, derjenigen, die meine Hilfe und meine Liebe brauchen. Liebe ist des Gesetzes Erfüllung. So hat Gott sich Leben in seiner Gemeinschaft gedacht. Und bei alledem geht es um die Überwindung des Bösen durch die Liebe. Und das wird auch den nächsten Abschnitt bestimmen. Leben im Licht des kommenden Tages. Jetzt schauen wir auf die Verse 11 bis 14. Keine Frage, Adventszeit ist eine Zeit der Erwartung. Schon Kinder erwarten das Weihnachtsfest und zählen die Tage bis zur Bescherung. Geschäftsleute erwarten klingelnde Kassen. Für viele werden es anstrengende Wochen. Advents- und Weihnachtsfeiern in Schulen und Vereinen, die Vorbereitungen für das Fest in der Familie und das Einkaufen, all das will erledigt sein. Und der erste Advent ist für viele so eine Art offizielles Startkommando für die hektische Vorweihnachtszeit. mit aller Glitzerpropaganda. Hinter all dieser Betriebsamkeit verbirgt sich bei vielen ein Wunsch. Ein Wunsch, der oft unter der Kruste des Glitzerkrams versteckt ist. Der geheime Wunsch, dass es dieses Jahr anders werden möge. Dass die Adventszeit keine hektische, sondern eine besinnliche Zeit wird. Dass das Kind im Stall, der Friede auf Erde, wirklich bei uns einkehren. Der rechte Umgang mit der Zeit wird in den kommenden Wochen für viele von uns zu einer wirklichen Herausforderung. Advent und Erwartung. Für Paulus hat das noch einen tieferen Hintergrund. Er schreibt, und das lasst uns tun als solche, die die Zeit verstehen. Christen sollen wissen, was die Stunde geschlagen hat. Wer mit Jesus lebt, kann nicht einfach Gott vergessen dahindämmern und sich von den täglichen Aufgaben und Sorgen und allen vorweihnachtlichen Pflichten einlullen lassen. Paulus schreibt, denn jetzt ist uns die Rettung näher als damals, als wir zum Glauben kamen. Die Stunde ist da, aufzustehen vom Schlaf. Die Zeitdiagnose des Paulus beschreibt nicht nur eine Situation im Leben des Einzelnen, die immer wiederkehrt, sie bezieht sich auf ein Jetzt. Auf ein Jetzt in der Folge der Zeiten. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber nahe herbeigekommen. Paulus hat hier durchaus eine mit Maßstäben der Verlaufszeit, der Chronologie zu messende Vorstellung von der Nähe der endzeitlichen Ereignisse. Es gibt eine Abfolge der Ereignisse. Die Wiederkunft Jesu rückt näher. Aber Paulus hat keinen Endzeitfahrplan. Das wird heute Abend das Thema sein. Entscheidend ist hier, dass der Tag der Rettung und Vollendung näher gerückt ist. Jeder Tag, den wir erleben, bringt uns diesem Tag Jesu Christi ein Stück näher, bringt uns der Ewigkeit näher. Was ist die Folge? Es mahnt uns zu gesteigerter Wachsamkeit. Aufwachen! Das ist der unüberhörbare Adventsruf dieser Worte. Aufwachen! Der Tag bricht an! Hier in der Welt ist es noch dunkel, aber am Horizont zeichnet sich schon die Dämmerung ab. Aufwachen! Es gibt Wichtigeres als nur die Sorgen um Geld, um Gesundheit und um Geschenke. Aufwachen! Das ruft Paulus einer schläfrig gewordenen Christenheit zu. Der kommende Tag, die Wiederkunft des Herrn rückt näher. Die Hoffnung auf endgültige Errettung. Die Hoffnung, dass die Finsternis dieser Welt ein für alle Mal verschwindet. Der Adventsruf geht an alle Christen, die schlapp und kraftlos im Dunkeln herumtappen, die sich in dieser Welt gut eingerichtet haben, die angepasst leben und die Maßstäbe dieser Welt übernommen haben. Reichtum ist wieder in und was keinen Spaß macht, ist uninteressant. Auch beim Glauben kommt es vielen vor allem auf das Gefühl und das Wohlfühlen an. Wer sich aber anpasst, kann kein Licht mehr in der Welt sein. Kennt ihr das? Selbst Christen leben so, als ob die Nacht dieser Welt nie zu Ende ginge. Da wird viel von Gott geredet. Aber spielt er in meinem Leben noch wirklich eine Rolle? Selbst Christen leben manchmal so, als ob es Gott nicht gäbe. Das ist die christliche Form des Atheismus. Man redet von Gott, vom Glauben, aber im praktischen Leben spielt er keine Rolle. Wo Glaube an Gott nicht mein Leben hier bestimmt, wird er zu einer wirkungslosen Weltanschauung. Religion schläfert ein, Religion ist Opium für das Volk. Es ist schlimm, wenn solche Vorwürfe von außen an die Christen kommen. Noch schlimmer ist es, wenn sie zutreffen. Ganz anders die Hoffnung, die Christus schenkt. Sie schläfert nicht ein, sie weckt auf. Die Morgendämmerung des jüngsten Tages verändert mein Leben hier auf der Erde. Meinen Umgang mit mir selbst, mit anderen Menschen, mit Geld, meinen Umgang mit meiner Zeit. Und dann nennt Paulus einige wunde Punkte. Stellen, an denen es sich zeigt, ob die Hoffnung in meinem Leben Fuß gefasst hat oder ob mein Glaube nur in Worten und Gedanken besteht. Wir würden es falsch verstehen, wenn wir darin eine enge Moral sehen, die uns die Lebensfreude nehmen will. Die Worte der Bibel wollen nicht nur allgemein, sondern konkret aufzeigen, wo Gefahr lauert. Ich lese aus einer Übersetzung, die das wiederzugeben versucht. Wie am Tag lasst uns wohlanständig wandeln, nicht in Ess- und Trinkgelagen, nicht in Bordellbesuchen und Orgien, nicht in Zank und Eifersucht. Die Wachsamkeit ist für Paulus verbunden mit einem bestimmten Lebensstil. Und dieser Lebensstil steht im Gegensatz zum Nachtleben. Zweifelhafte Vergnügungen finden in der Nacht statt. Fress- und Saufgelage, Bordellbesuche und andere sind nichts für den hellen Tag. Nicht umsonst reden wir bis heute vom Nachtleben. Gut möglich, dass Paulus und den Christen im Rom hier der Kaiser Nero vor Augen war. Mit Anbruch der Nacht pflegte sich der Kaiser zu verkleiden. Er liebte ausschweifende Abenteuer in den Gassen und Kneipen Roms. Aber hier haben wir nicht nur Worte vergangener Zeiten. Hört es, wacht auf, da seid ihr gefährdet. Auch wenn es keine extremen Formen annimmt, auch wenn wir hier keinen kleinen Neros haben, es sind Mächte, die euch beherrschen wollen. Wie ist das mit dem unkontrollierten Umgang mit Nahrung und mit Alkohol, gerade jetzt in der Advents- und Weihnachtszeit? Grenzt das nicht häufig an Völlerei? Früher wurde die Adventszeit als Fastenzeit begangen und heute eine echte Herausforderung für ein Leben in der Nachfolge von Jesus. Dann der Umgang mit Sexualität. Heute wollen uns viele weismachen, mit dem Geschlechtstrieb sei das wie mit dem Hunger. Durch das Internet sind Bilder nur einen Klick weit entfernt. Bilder, auf denen die Körper von Frauen zur Ware werden. Für manche sind solche Bilder zur Sucht geworden. Manchmal so sehr, dass eine bloße Aufforderung allein nicht reicht. Dann ist Hilfe und Begleitung nötig. Es geht um Bereiche, in denen wir gefährdet sind und zugleich um Bereiche, in denen sich Glaube bewährt. Schließlich kommt Paulus auf das zu sprechen, was hinter dem allem steckt. Streit, Zank und Eifersucht. Anders gesagt, der Egoismus. Nicht der andere, sondern ich mit meinen Wünschen und Bedürfnissen stehe an erster Stelle. Ich bin nur auf meine Ehre, mein Recht, mein Glück bedacht. Ich möchte mehr haben als die anderen. Ich bin erschrocken, als ich bemerkt habe, das alles sind nicht nur Gefährdungen einer vergangenen Zeit. Das sind Mächte, die bis heute genauso nach mir greifen. Als Christ stehe ich in der Gefahr, mich an meine Umwelt anzupassen, meine Leuchtkraft zu verlieren. Das Nachtleben will mich gefangen nehmen und den Blick auf das Licht rauben. Sicher, mein Körper braucht Fürsorge. Das bestreitet auch Paulus nicht. Nahrung, Gesundheit und Kleidung, das sind gute Gaben Gottes. Sorgt für den Leib, sorgt für den Körper. Ja, das ist wichtig, aber nicht so, dass ihr seinen Begierden verfallt. Macht euch nicht zu Sklaven eurer Wünsche und Triebe. Wo Christus mein Leben gestaltet, da bekommt der Umgang mit meinem Körper sein rechtes Maß. Nun gab es in der Geschichte der Christenheit immer wieder Menschen, die das ernst genommen haben, sehr ernst. Sie wollten mit Ernst Christen sein. Sie betonten die Heiligung so sehr, dass sie dabei über das Ziel hinausgeschossen sind. Herausgekommen sind enge, gesetzliche Formen christlichen Lebens. Gut möglich, dass das auch in der sogenannten Heiligungsbewegung am Ende des 19. und Beginn des 20. Jahrhunderts bisweilen der Fall war. Gut möglich, dass das auch in Gunzenhausen und auf der Hensoldshöhe seine Spuren hinterlassen hat. Gut möglich, dass auch unter uns noch solche sind, die von einem solchen Denken geprägt sind oder darunter gelitten haben. Man kann hier auf zwei Seiten vom Pferd fallen. Auf der einen Seite durch Übertreibungen und Engführungen. Sie sind daran erkennbar, dass die Gaben in Gottes guter Schöpfung abgewertet und verachtet werden. Was Gott geschaffen hat, können und dürfen wir dankbar und in Freude in Anspruch nehmen, ja, genießen. Auf der anderen Seite kann man vom Pferd fallen, indem solche Worte weichgespült werden. Man braucht's ja nicht zu übertreiben. Menschen meinen dann, die Ermahnungen waren sicher früher viel nötiger als heute. Sie denken, sie würden darüber stehen. Nein, es geht darum, dass wir diese Worte heute als Gottes Worte hören und fragen, Herr, wo bin ich gemeint? Was willst du mir damit sagen? Wo ist mein Gehorsam? Wo ist meine Nachfolge gefragt? Lasst uns ablegen die Werke der Finsternis. An mich ist die Frage gestellt, wo sind meine schwachen Stellen? Wo möchte Gott mich dieses Jahr in der Adventszeit verändern? Adventszeit als Vorbereitungszeit. Zieht an den Herrn Jesus Christus. Ein schönes Bild. Für die, die zu Jesus Christus gehören, gilt eine neue Kleiderordnung. Aber ist das Anziehen nicht ein Bild für das Christwerden? Christus anziehen. Damals, als ich zum Glauben gekommen bin. Oder noch weiter damals, als ich getauft wurde. Als seitdem Gottes Verheißung über meinem Leben steht. Sicherlich, Glaube hat einen Anfang. Aber es bleibt nicht beim Anfang, es geht weiter. Was damals geschah, als wir an Christus angeschlossen wurden, das will weitergeführt werden. Das will jeden Tag neu im Alltag bewährt werden. Das geschieht nicht anders, als dass wir ständig neu zu Jesus zurückkehren. Ich kann mich jeden Tag ihm neu hingeben, neu von ihm empfangen, was ich brauche. Zieht an den Herrn Jesus Christus. So wie ich jeden Tag neu meine Kleider anziehe, so bleibt es täglich eine Aufgabe, den Herrn Jesus Christus anzuziehen. Eine adventliche Herausforderung. Bibeltexte sprechen nicht erst zu uns Heutigen. In der Geschichte der Kirche hat Gott durch diese Worte seine Gemeinde gebaut und Menschen in die Nachfolge gerufen. Deshalb hier ein Blick auf die Geschichte der Kirche. Nimm und lies die adventliche Erfahrung Augustins. Bibelworte aus unserem Abschnitt, aus Römer 13, haben vor über 1600 Jahren einen Menschen gepackt und ihm einen neuen Anfang geschenkt. Es war einer der großen und bekannten Väter der Kirche, Aurelius Augustinus, lange Zeit Bischof in Hippo in Nordafrika. Damals lebte er als Lehrer der Rhetorik der Redekunst in Mailand. Verschiedene Philosophien und Lebensstile hat er schon ausprobiert. Auch was sonst das Leben zu bieten hatte, er hatte es alles versucht. Auch mit dem christlichen Glauben hatte er schon Berührungspunkte gehabt. Aber der entscheidende Anstoß fehlte noch. Eines Tages im Sommer des Jahres 386 kam ein Landsmann aus Nordafrika zu Besuch. Der erzählt Augustin von zwei Bekannten in Trier. Diese beiden, es waren Beamte, lasen die Lebensgeschichte von Antonius, dem ersten Mönch in Ägypten. Bei dieser Lebensgeschichte gingen ihnen die Augen auf. Sie fragten sich, was haben wir davon, wenn wir uns plagen, um Karriere zu machen, um vielleicht einmal Freund des Kaisers genannt zu werden? Ist es da nicht besser, wenn wir hier und jetzt ein Leben mit Gott beginnen und uns Freunde Gottes nennen lassen? Beide zogen radikale Konsequenzen und gaben ihre gute Stellung auf. Augustin ist von diesem Bericht erschüttert. Bisher dachte er, so etwas gäbe es nur in Geschichten aus vergangenen Zeiten. Dabei weiß er längst, was Gottes Wille für sein Leben ist. Aber er hat es noch nicht umgesetzt. Ein heftiger Kampf findet in ihm statt. Er geht in den Garten und merkt, ich kann nicht so leben, wie Gott es will. Er bricht in Tränen aus. Auf einmal hört er eine Kinderstimme mit einem Singsang. Nimm und lies, nimm und lies. Augustin überlegt, ob er das vielleicht kennt. Ob es vielleicht ein Kinderspiel gibt, in dem dieses Sprüchlein vorkommt. Ihm fällt nichts ein. Schließlich entscheidet er sich, es als Anrede Gottes zu nehmen. Er greift nach der Bibel und stößt auf Verse unseres Abschnitts. Auf Verse aus Römer 13. Nicht in Fressen und Saufen, nicht in Schlafkammern und Unzucht, nicht in Zank und Neid, vielmehr ziehet an den Herrn Jesus Christus und pfleget nicht des Fleisches in seinen Lüsten. Weiter, so schreibt Augustin, wollte er nicht lesen. Weiter war es auch nicht nötig. Denn kaum war dieser Satz zu Ende, so Augustin, strömte mir Gewissheit als ein Licht ins kummervolle Herz, dass alle Nacht des Zweifelns hin und her verschwand. Stumm zeigt Augustin die Stelle einem Freund. Er ist bereit, von nun an als Christ zu leben. Das Gewitter ist vorüber. Helle Freude breitet sich aus. Beide eilen zu Monika, der Mutter Augustins. Schon lange hatte sie für ihren Sohn gebetet. Auch sie hört voller Freude vom Vorgefallenen. Für Augustin ist es die Umkehr von der Weltlichkeit zu einer neuen, wirklich christlichen Lebensführung. Er bricht seine vielversprechende Laufbahn ab. Er verzichtet auf Reichtum, Glanz und Bewunderung der Menschen. Später kann er nur staunend Gott danken. Du hast mich gewandelt hin zu dir. Augustin kehrt wieder nach Nordafrika zurück. Dort wird er zu einem der bedeutendsten Lehrer der Kirche. In den Schriften des Paulus entdeckt er die Gnade Gottes. Umso erstaunlicher, ja geradezu zum Schmunzeln ist es, dass er, der Lehrer der Gnade, nicht durch ein Wort der Gnade, nicht durch ein tröstliches Bibelwort berufen wurde. Er empfing den entscheidenden Anstoß durch ein moralisch klingendes, für uns nicht leicht zugängliches Bibelwort. Durch eine Aufforderung, etwas nicht zu tun. Aber wie das so ist, Gottes Wege mit Menschen können sehr überraschend sein. Aus einem, der am Anfang die Aufforderung erhält, was er nicht tun soll, wird ein Lehrer der Gnade. Nun kommt das, was ich schon angekündigt habe. Wir kehren zurück zum Lied von Jochen Klepper. Die Nacht ist vorgerückt. Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern. Ganz nahe bei diesem Bibelwort, die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber ist herbeigekommen. Wenn wir das Lied von Jochen Klepper anschauen, werden wir bald merken, dass der Akzent ganz anders ist als im Römerbrief. Bei Paulus im Römerbrief war die Nacht die Zeit des Nachtlebens. Anders bei Jochen Klepper. Bei ihm ist die Nacht die Zeit des Weinens. Auch wer zur Nacht geweinet. Es geht um die Nacht des Zweifels, die Nacht der Anfechtung, alles das, was unser Leben dunkel macht. Die Nacht ist vorgedrungen. Es ist schon lange Nacht, schon so lange, dass manche die Hoffnung auf den Tag schon aufgegeben haben. Die Ankündigung, der Tag ist am Kommen, klingt in einer solchen Situation ganz anders. Es ist nicht bedrohlich, pass auf mit deinem Nachtleben, dass du rechtzeitig zu Ende kommst. Es ist bei Jochen Klepper nicht wie bei Paulus die Aufforderung, mach Schluss mit allem Dunkel und zweifelhaften Tun, das passt nicht zu eurem Leben mit Christus. Im Lied Jochen Kleppers ist es Trost, Erhellung, ein Ende der Finsternis für Angefochtene, für Betrübte, für Leidende. Auch wer zur Nacht geweinet, der stimme froh mit ein, der Morgenstern bescheinet auch deine Angst und Pein. Hinter diesem Lied steckt sicher auch das persönliche Erleben Jochen Kleppers und seiner Familie. Die Erfahrung der Nacht, das Hoffen auf Licht. Aber im Lied ist es so ausgedrückt, dass es nicht auf ein persönliches Erleben begrenzt ist, sondern für andere nachsprechbar und nachvollziehbar wird. Wie bei den Psalmen in der Bibel. Aus Worten eines Einzelnen werden Lieder und Gebete für die ganze Christenheit. Lieder und Gebete, in denen ich mich wiederfinden kann. Bei Jochen Kleppers Lied kann man nicht unbeteiligter Zuschauer bleiben. Wer sie singt, wird mitten hineingestellt in das Geschehen der Bibel. Die Zeit des Neuen Testaments und unsere Zeit verschmelzen ineinander. Die Nacht ist schon im Schwinden, macht euch zum Stalle auf. Das galt nicht nur den Hirten damals, das richtet sich an alle, die Gottes Anruf trifft, damals wie heute. Macht euch zum Stalle auf. Wer sich von Gott anreden lässt, findet sich hineingestellt in Gottes Geschichte. In Gottes Geschichte, die damals begann und die heute weitergeht. Mehr noch, wir werden gleichzeitig mit dem Geschehen der Bibel. Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern. Im Brief an die Gemeinde in Rom ist es klar, unsere Rettung ist jetzt näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Der Tag ist der helle Tag Jesu Christi, seine Wiederkunft. Im Lied Jochen Kleppers bekommt der anbrechende Tag eine mehrfache Bedeutung. Es ist zuerst und vor allem das Licht, das mein Leben hell macht. Die Nacht des Weinens schwindet, weil das Licht des Morgensterns die Angst und die Pein der Gegenwart bescheinen. Es ist die ganz und gar adventliche Erfahrung, der Morgenstern Jesus Christus kommt in die Tiefen und Abgründe meines Lebens. Auch wer zur Nacht geweinet, der stimme froh mit ein, der Morgenstern bescheinet auch deine Angst und Pein. Dann eine zweite Ebene, dem alle Engel dienen, wird nun ein Kind und Knecht. Wird nun ein Kind und Knecht. Was ist damit gemeint? Die Menschwerdung Jesu. Das ist ja eigentlich ein Ereignis in der Geschichte, ein Ereignis in der Vergangenheit. Aber für Jochen Kleber ist es ganz und gar nicht Vergangenheit. Es ist meine Gegenwart, wird nun ein Kind und Knecht. Ich bin dabei. Alle, die diese Worte hören, singen und beten, werden gleichzeitig mit diesem geschehen. Und dann eben auch in der Aufforderung, die Nacht ist schon im Schwinden. Macht euch zum Stalle auf. Ich kann und darf mich einreihen in die Schar der Hirten, die zum Stall gehen, um den menschgewordenen Gottessohn anzubeten. Die Nacht ist schon im Schwinden. Das Christfest wird zum Anbruch des neuen Tages. Vielleicht versteht ihr jetzt auch, warum Jochen Klepper diesem Lied die Überschrift Weihnachtslied gab. Die Forderung, macht euch zum Stall auf, gehört eindeutig zu Weihnachten. Das ist Evangelium, frohe Botschaft. Die Nacht dieser Welt ist im Schwinden, weil Gott selbst gekommen ist und sich ihrer angenommen hat. Wer schuldig ist auf Erden, verhüllt nicht mehr sein Haupt. Er soll errettet werden, wenn er dem Kinde glaubt. Weihnachtliche Töne. Wir singen bis heute das Lied als Adventslied. Wahrscheinlich auch deshalb, weil die geniale, zugleich etwas melancholische Melodie von Johannes Petzold ihren Anteil daran hat, dass dieses Lied doch eher adventlich als weihnachtlich klingt. Schließlich kommt die Zukunft in den Blick. Noch manche Nacht wird fallen auf Menschenleid und Schuld. Ganz nüchtern wird hier diese Welt gesehen. Auch nach dem Kommen Jesu, auch nach Weihnachten gibt es in dieser Welt noch Dunkelheit, Leid, Schmerz und Sünde. Die Erfahrung der Gnade bleibt angefochten. Aber es ist anders als vorher. Doch wandert nun mit allen der Stern der Gotteshuld. Beglänzt von seinem Lichte hält euch kein Dunkel mehr. Von Gottes Angesichte kam euch die Rettung her. Die Nacht dieser Welt hat seit dem Kommen Jesu ihren Schrecken verloren. Sie ist im Schwinden. Gottes heller Tag, die Wiederkunft Jesu steht bevor. Nichts kann das Anbrechen dieses hellen Tages mehr aufhalten. Im Glauben an Jesus brauchen wir die dunklen Seiten des Lebens und dieser Welt, Kriege und Krankheit, Leid und Schmerz, nicht übersehen. Aber wir können darüber hinaussehen. Das kann und soll auch bei uns zu einer frohen Zuversicht führen, zu der Gewissheit des Glaubens, die Nacht ist schon im Schwinden, bald ist sie ganz vorbei. Wer hier dem Sohn vertraute, kommt dort aus dem Gericht. Dieser kurze Satz am Ende des Liedes bringt es nochmals auf den Punkt. Das ist der Kern der frohen Botschaft. Wo ich mich an Jesus klammere, wo ich ihm vertraue, und mich ihm anvertraue, da verliert alles andere seinen Schrecken. Die Dunkelheit, der Tod, die Sünde, selbst das Gericht. Er, Jesus, der Sohn Gottes, hat das alles besiegt. Es gäbe noch manches zu sagen zu diesem Lied von Jochen Klepper. Das Besondere eben ist, ich werde selbst in das Geschehen hineingenommen. Das Lied legt mich und mein Leben vor Gott aus. Es macht mich gleichzeitig mit den Hirten, die unterwegs zum Stall sind. Es sagt mir in den Nächten meines Lebens zu, der Tag ist nicht mehr fern. Es macht mich zum Hoffenden auf die endgültige Erlösung. Johanna Haberer schreibt dazu, wir müssen Gottes Wort nicht mühsam auslegen, sondern es schreibt sich von selbst ins Leben ein. Wenn wir sie immer wieder lesen, diese Texte, dann schreiben sich diese Texte in unser Leben und Jahrtausende schrumpfen vor der Aktualität des biblischen Wortes. Liebe Freunde, ich weiß nicht, was bei euch heute angesagt ist. Ist es die klare Ansage, lass das Nachtleben, leb im Licht des anbrechenden Tages? Oder ist es die tröstliche Zusage, auch wer zur Nacht geweinet, der stimme froh mit ein, der Morgenstern bescheinet, auch deine Angst und Pein. Gott gebe es, dass dieses Bibelwort jedem von uns zur persönlichen Anrede von Gott in seiner Situation wird. Dass wir zu Menschen werden, die im Licht des kommenden Tages leben. Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern. Amen.